Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zum Podcast am 17. April. Ich bin Luca Völgraf, Redakteur bei den Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel und ihr hört die 144. Folge unseres wöchentlichen Nachrichtenpodcasts. Und ihr habt es vielleicht schon bemerkt, es gibt eine Neuerung, die Sendezeit. Unsere regulären Folgen kommen ab sofort nicht mehr am Freitagabend, sondern am Donnerstagmorgen. Damit versuchen wir noch aktueller zu sein, außerdem hoffen wir, dass ihr damit vorm Wochenende noch mehr Zeit habt, die Folge zu hören. Gäste gibt's aber natürlich weiterhin. Mit meinem Kollegen Teve Schäfer spreche ich über das Schicksal der Castrop-Rauxler Familie Bohren. Der 8-jährige Sohn Lian ist derzeit an Krebs erkrankt. 2021 starb schon sein älterer Bruder Finn an einem Hirntumor. Danach kommt Lars Biermann aus unserer Sportredaktion zu mir ins Podcaststudio. Wir sprechen über eine plötzliche Trainerentlassung und über den Fußball-Saisonendspurt nach Ostern. Erstmal blicken wir aber nun auf drei Kurznachrichten, die die Stadt in den vergangenen Tagen bewegten. Nächtliche Einbrüche. Schon eine Handvoll Mal musste ich in dieser Woche über nächtliche Einbrüche schreiben. Am Wochenende traf es den Fressnapf am Landwehrbach und einen Kiosk in Ickern. In der Nacht auf Dienstag wurde dann ein Gullideckel durch eine Glastür der Stadtparfümerie Pieper geworfen. Anschließend wurden teure Düfte geklaut. Auch ein Restaurant am Bennertor, das nur knapp 200 Meter Luftlinie entfernt liegt, wurde eingebrochen. In der gleichen Nacht gab es auch einen Einbruchsversuch in den O2-Shop an der Wittner Straße. Der Besitzer hat uns ein Video der Überwachungskamera geschickt, das ihr in den Shownotes findet. Schulanmeldungen. Bei den Anmeldungen an die weiterführenden Schulen gab es viel Ärger. Gleich mehrfach haben wir über Eltern und Schüler berichtet, bei denen es nichts mit der Grundschule wurde. Viele Familien waren sauer. Bei den 11 Grundschulen blieb es hingegen ruhig. Trotzdem haben wir mal auf die Anmeldezahlen geblickt. Die meisten Schüler werden zum neuen Jahr bei den 3 größten Schulen angemeldet. An der Marktschule Ickern, der Grundschule Alter Garten und an der Wilhelmsschule. Die Marktschule ist auch die einzige Schule, die in der ersten Klasse vierzügig sein wird. Anträge auf mehr Klassen gab es nicht, so die Stadt. Tiefe Trauer. Am 5. April starb Fiete Hamelmann, der langjährige Küster der evangelischen Pauluskirchengemeinde, der eigentlich Friedhelm hieß, aber von allen nur Fiete genannt wurde. 25 Jahre lang war er Küster der Gemeinde und arbeitete unermüdlich im Hintergrund. Das Rampenlicht liebte er nicht gerade. Wenn Fiete wüsste, dass wir für ihn eine Trauerfeier veranstalten, er würde wahrscheinlich den Kopf schütteln, sagte Pfarrer Arno Wittekind. Fiete Hamelmann wurde 66 Jahre alt. Gerade in den Kurznachrichten, da ging es schon ums Thema Schule, um Schulanmeldung an den Grundschulen. Und ich habe bei uns in der Zeitung gelesen, es geht jetzt auch in die Lindenschule in Castrop-Rauxel einen Roboter zur Schule. Und darüber hat mein Kollege Teve Schäfer geschrieben. Hallo Teve.
Hallo.
Teve, wie kommt's, dass da jetzt ein Roboter zur Schule geht? Weil der Grund ist ja kein so schöner, wie wir da jetzt vielleicht irgendwie drüber sprechen.
Ja, und da steht tatsächlich ein Roboter im Klassenraum, da wo normalerweise ein Junge sitzen würde. Die Lindenschule ist eine Grundschule und da fehlt gerade ein Junge, der ist krank. Und der kann durch diesen Roboter hindurch am Unterricht teilnehmen. Wenn er sich gerade gut genug dafür fühlt und nicht in der Behandlung ist, dann kann er am Unterricht teilnehmen. Dieser Roboter hat Kameras und Mikrofone, sodass er den ganzen Raum durch Schwenken überblicken kann. Der Roboter hat Augen und man kann sogar Emojis anzeigen lassen. Er kann sich melden, indem er eine Taste drückt. Dann leuchtet der Roboter in einer bestimmten Farbe, ich glaube grün. Und wenn er gerade nicht am Unterricht teilnehmen kann, dann kann er das auch in den Status eingeben, dann wird er rot. Und wenn er gerade nur zuhören möchte und sich nicht aktiv beteiligen möchte, dann leuchtet er blau. Und das, ich habe mit seiner Mutter gesprochen, das funktioniert offensichtlich ganz gut. Also man bekommt schon das meiste mit, was im Unterricht gesagt wird. Der Roboter wurde extra auf Anfrage der Lindenschule angeschafft von der Stadt Castrop-Rauxel und alle Beteiligten sind ganz zufrieden, so wie das läuft.
Für alle, die jetzt diesen Roboter noch nie gesehen haben, solltet ihr machen. Den Artikel gibt es natürlich bei uns auf der Seite, da gibt es ein Bild von dem Roboter. Ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie so eine Büste. Also so von der Brust aufwärts hat man so ein bisschen Torso, tatsächlich einen Kopf da drauf. Ja, irgendwie relativ lebensnah. Jetzt ist es ja so, Lian Born ist kein Kind, was einfach nur mit einem Schnupfen zu Hause bleibt. Ich glaube, dafür, für diese Fälle ist ja auch dieser Roboter gar nicht gedacht. Wer ist Lian Born?
Genau, der Roboter ist dafür gedacht, um für Kinder da zu sein, die langfristig ausfallen und nicht am Unterricht teilnehmen können persönlich, aber eben Teil der Klassengemeinschaft bleiben sollen. Und so funktioniert das auch in diesem Fall. Lian kann jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht zur Schule gehen, weil er einen Tumor hat. Er hat Krebs und ist im Krankenhaus gewesen, hat Chemotherapien in der Kinderklinik in Dortmund hinter sich und muss jetzt im Moment jeden Tag von montags bis freitags nach Essen fahren, um da weiter die Bestrahlung zu machen.
Und ja, vielleicht klingelt es bei manchen Zuhörerinnen und Zuhörern schon bei dem Familiennamen, denn Lian Born ist leider Gottes nicht das erste Kind aus dieser Familie, über das wir in einem größeren Umfang berichten. Er hat, beziehungsweise leider hatte, einen älteren Bruder, der Name war Finn Born. Und Finn hatte auch schon Krebs. Er hatte einen Hirntumor, an dem er dann leider auch 2021 verstorben ist. Ich habe dann heute auch nochmal in Vorbereitung auf unser Gespräch hier im Podcast die vielen alten, ja wirklich herzzerreißenden Artikel gelesen. Unser Kollege Tobias Weckenburg hat mal ein ganz, ganz langes Porträt über den Jungen geschrieben. Und ich musste wirklich mehrfach schlucken, als ich dann diese neueren Artikel las, weil es ist schon irgendwie so ein großes Leid für eine Familie, ein Kind zu haben, was so schwer krank ist. Und jetzt ist da auch noch ein zweites Kind. Wie geht die Familie damit um?
Ja, das ging mir genauso, als ich die Geschichten nochmal gelesen habe. Ich habe ja mit Heike Born, mit der Mutter von Finn und Lian, am Telefon gesprochen. Und sie hatte auf mich den Eindruck gemacht, dass sie ja trotz allem kraftvoll auf mich wirkte. Und sie sagen eben, ja, die Krankheit kann man nicht ändern, man kann nur damit umgehen. So ist ungefähr das Motto der Familie. Und Finn hat sehr tapfer gegen die Krankheit gekämpft. Er hat ein Buch geschrieben über den Kampf dagegen. Und sein Bruder Lian, sein kleiner Bruder, hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Wobei das Buch von Finn so ein bisschen mehr für Erwachsene offensichtlich da gewesen ist. Und das Buch von Lian ist jetzt ein Kinderbuch, wo er mit Freunden Abenteuer erlebt.
Wir sind auch nicht die einzigen, die über Lian aktuell schreiben, sondern auch unsere Kollegin aus Dortmund, Jessica Will, die ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen näher dran als wir jetzt an dieser Familie. Sie war, glaube ich, auch eben in der Kinderklinik. Das ist genau die gleiche Kinderklinik, wo Finn damals schon behandelt wurde, wo die Eltern auch sagen, wir fühlen uns dort super aufgehoben. Vor allem lernen wir da auch andere Familien kennen, die irgendwie unser Schicksal zumindest ansatzweise nachvollziehen können, weil dort gibt's halt leider ganz, ganz viele kranke Kinder und da ist man nicht dann eben diese einzelne Ausnahme, sondern da, ja, fühlt man sich wahrscheinlich dann schon ein bisschen besser verstanden. Also da machte sie auch auf mich so einen Eindruck, dass man ja wirklich damit umgehen muss. Man kann es sowieso gerade, ja, man kann es ändern, hoffentlich, aber ja, also es würde nichts bringen, jetzt irgendwie nur schon in Trauer zu verfallen.
Richtig, zumal die Behandlung ja läuft. Lian hat die Chemotherapie, die letzte in Dortmund, hinter sich gebracht. Das war ein großer Meilenstein für ihn. Und bei seiner Rückkehr nach Hause hat die Familie auch eine Feier für ihn veranstaltet. Es gibt da so ein Bild, wo er und Familienmitglieder so Wunderkerzen in der Hand halten und sie sich freuen darüber, dass diese Chemotherapie jetzt vorbei ist. Und er muss nicht operiert werden, so wie es zuerst wirkte auf die Ärzte, sondern es scheint, als würden Chemotherapie und Bestrahlung ausreichen. Und es handelt sich, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, nicht um einen Hirntumor, wie bei seinem Bruder das der Fall war, sondern der Tumor ist in Harnblase und Prostata. Und ja, es scheint so, dass er nach den Osterferien zumindest stundenweise, sofern es halt die Umstände zulassen, mal wieder in die Schule gehen kann, sodass dann der Roboter weggeräumt werden kann. Der wurde schon mal weggeräumt. Zwischenzeitlich ging es Lian wohl so gut, dass er mal zu Besuch kommen durfte. Dann haben seine Klassenkameraden sofort ja alles stehen und liegen lassen, den Unterricht sein lassen und haben eine Erzähl- und Spielstunde gemacht. Außerdem gibt es auch einen Briefkasten, wo seine Mitschüler Briefe, Post hinterlassen können oder reinwerfen können für Lian, die ihm dann zugestellt wird durch einen Lehrer, der ihn besuchen kommt. Also er wird weiterhin in dieser Gemeinschaft der Klasse drin gehalten, in der Familie und kämpft tapfer gegen die Krankheit.
Wie geht's ihm denn nicht allgemein, sondern jetzt wirklich mal mit Blick auf die Schule? Also es ist ja trotz allem immer noch ein kleiner Junge, der irgendwie wahrscheinlich gerne zur Schule gehen würde, der wahrscheinlich Freunde hat in der Schule, der vielleicht nicht immer gerne hingeht, aber irgendwie ja am Ende ja auch ein ganz normaler Junge ist. Wie vermisst er die Schule oder wie ist es so mit seinen Freunden aus der Schule?
Ja, der Roboter steht im Klassenraum und ab und zu kommen so Freunde zu ihm und begrüßen ihn und wollen auch immer neben ihm sitzen. Dann wird der Roboter an die entsprechende Stelle im Raum gestellt. Er nimmt aber zum Beispiel nicht in den Pausen teil, weil seine Mutter zum Beispiel jetzt auch sagte, ja, sie stelle sich das sehr schwierig vor für ihn, wenn er meinetwegen im Bett liegt und dabei zuschaut, wie seine Freunde auf dem Schulhof zusammen spielen. Da ist er dann halt außen vor. Er kann auch nicht gesehen werden. Ne, dieser Roboter hat zwar ein Gesicht aus leuchtenden Augen und man kann da meinetwegen auch einen traurigen Smiley draufsetzen. Aber das ist ja kein Ersatz dafür, wirklich zur Klasse zu gehören. Er nimmt auch nicht immer am Unterricht teil, ne, sondern nur, wenn sein Gesundheitszustand das gerade zulässt. Er hat natürlich während der Chemotherapie zu kämpfen gehabt mit Übelkeit, Kopfschmerzen und so weiter. Und das ist einfach einschneidend. Das ganze Leben verändert sich natürlich durch diese Erkrankung.
Gibt's noch für ihn andere Möglichkeiten, irgendwie so die Schule weiterzumachen? Ich weiß nicht, also kommt da vielleicht auch ein Lehrer nach Hause oder sowas?
Genau, er hat Anspruch auf Hausunterricht und bekommt den auch von einem Lehrer der Lindenschule. Insgesamt 5 Stunden pro Woche, aufgeteilt auf 3 Termine, wenn ich mich richtig erinnere. Da wird dann Arbeitsmaterial vorbei, also Schulmaterial vorbeigebracht und eben die Post aus dem Briefkasten und es wird Zeit mit ihm persönlich verbracht. Er kann aber natürlich nicht die ganze Zeit am Unterricht teilnehmen. Man ist ja dann auch immungeschwächt, kann sich leichter anstecken und das wäre zu gefährlich gewesen.
Jetzt ist es ja so, hoffentlich kann Lian dann nach Ostern wieder in die Schule. Was passiert denn dann mit diesem Roboter? Weil der wird ja dann erstmal nicht mehr gebraucht.
Na, zunächst wird er nur stundenweise voraussichtlich wieder am Unterricht teilnehmen können. Deswegen gehe ich davon aus, dass er den Roboter noch eine ganze Weile behalten wird. Sollte er einmal wieder vollständig am Unterricht teilnehmen können, ganz regulär, dann könnte er den Roboter abgeben. Der würde dann zurück an die Stadt Kostrop-Rauxel gehen. Die hat ihn nämlich gekauft.
Für 3.000 Euro, glaube ich.
Ja, aber gefördert. Ah, immerhin. Also es belastet nicht weiter unseren Haushalt, sondern das wurde gefördert. Und steht der Stadt weiterhin zur Verfügung, sodass andere Kinder, die eine Langzeiterkrankung haben, das kann, glaube ich, auch einfach mal ein gebrochenes Bein sein, wo du dann, weiß ich nicht, eine Woche nicht zur Schule kannst oder so, dann könnte man den so die Theorie auch ausleihen, kostenlos. Und man kann sich da ganz einfach einloggen. Man braucht eine App, da kann man sich dann einwählen. Es scheint nicht sehr schwer zu sein, da werden keine Daten gespeichert und der kann dann einfach benutzt werden.
Okay, wir hoffen trotzdem, dass dieser Roboter in Zukunft nicht mehr allzu oft benutzt wird. Danke, Tewe.
Danke, Luca.
Hier einmal Werbung in eigener Sache. Unser Medienhaus sucht Sales Manager für unseren Standort am Dortmunder Hafen und Telesale Manager für Mal. Du verkaufst Digital- und Print-Werbeprodukte für unsere Kunden im gesamten Verbreitungsgebiet. Je nach Stelle geht es um Bewerber- oder Kundengenerierung für unsere Partner. Wir bieten die Möglichkeit, deinen Weg zum Verkaufsabschluss selbst zu finden und zu gehen. Gleichzeitig bieten wir dir natürlich alle Rahmenbedingungen, die du für dich brauchst, um deinen Weg zu gehen. Schau jetzt rein auf exploreyourtalents.de/jobs. Finde die passende Stelle für dich bei uns im Vertrieb und erfahre, was dich sonst noch alles an Benefits bei uns erwartet. Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Wir kommen jetzt zum Sport, wollte ich immer mal sagen. Wollte ich wirklich immer mal sagen, Lars. Und da ist er nämlich. Lars Biermann ist an meiner Seite.
Hallo.
Lars, es ist nicht das erste Mal, dass du mit einer plötzlichen Trainerentlassung um die Ecke kommst. Wir haben schon mal über eine gesprochen. Du erinnerst dich vielleicht?
Ja, ich glaube, Dennis Haseke war es damals. Das ist im Oktober letzten Jahres gewesen. Manchmal passiert es einfach plötzlich. Das stimmt.
Was ist denn so plötzlich passiert? Gestern Abend war es oder gestern Nachmittag, Abend?
Ja, gestern Nachmittag eher. Es war eigentlich wie immer ein ruhiger Dienst am Dienstag und wir haben überlegt, was wir so die Woche machen, weil auch ist ja Osterwochenende, passiert nicht viel auf den Fußballplätzen. Ja, und dann schrieb mir der Vorsitzende von Viktoria Ickern diakonisch, dass man ja eine Entscheidung getroffen hat, die so nicht absehbar war, nämlich dass man sich von Trainer Michael Maurer getrennt hat. Also wirklich völlig überrascht. Es hat sich nichts, gar nichts abgezeichnet. Das kam völlig überraschend. Und ja, das ist dann gestern so um die Nachmittagszeit rum passiert.
Und wie beim letzten Mal, ja, lässt sich das sportlich so direkt nicht begründen. Man ist Dritter, glaube ich, in der Kreisliga B.
Genau, nein, also es hat auch überhaupt keine sportlichen Gründe. Der Kronisch sagte auch, man ist mit der Arbeit von Michael Maurer eigentlich super zufrieden gewesen und auch die Tabellensituation hat da keinen Ausschlag gegeben, sondern das war einfach ein, ja, ich glaube, er hat es genannt, zerrüttetes Verhältnis zwischen Teilen der Mannschaft und ja, dann Trainer Maurer, wo gesagt wurde, also es war ungefähr ein Drittel der Mannschaft, soll auf den Vorstand zugekommen sein und gesagt haben, wir möchten mit dem Trainer erstmal nicht mehr weitermachen oder wir verlassen halt den Verein als Spieler. Und ja, dementsprechend hat dann der Verein gestern reagiert und ja, Michael Maurer erstmal freigestellt.
Hätte man sich das von Spielerseite nicht vielleicht ein bisschen eher überleben können, weil die Verlängerung ist ja jetzt noch nicht so lange her.
Ja, das ist, könnte man meinen, das ist schwierig zu sagen. Wir haben jetzt Zeitpunkt Mittwochnachmittag noch mit keinem Spieler gesprochen. Das werden wir die Tage nachholen, auf jeden Fall, um da mal einen Eindruck zu gewinnen. Gesprochen haben wir aber heute mit Michael Maurer, der am Dienstag erstmal gesagt hat, ruf mich mal bitte morgen an, den das natürlich auch völlig überrascht hat. Auch er hat das nicht kommen sehen und hat gesagt, ja, kannst du bitte Mittwoch anrufen und dann bin ich etwas entspannter und habe meine Gedanken sortiert. Und er sagte heute, ja, dann kann man da nichts machen. Dann ist das die Entscheidung vom Verein. Er ja, hat sich beim Vorsitzenden von, oder dem ehemaligen Vorsitzenden von Arminia Ickern bedankt, der jetzt dann stellvertretender Vorsitzender ist bei Viktoria Ickern, nämlich Patrick Höfner, dass er ihn damals verpflichtet hat, sagte, von anderen Teilen des Vorstandes sei er enttäuscht. Es könnte ein Wink mit dem Zaunfall sein, wen er da meint. Also, dass es sich da um diakonisch handelt, der dann die Entscheidung getroffen hat als erster Vorsitzender, hat aber auch fairerweise gesagt, er hatte jetzt auch keine Lust, großes Theater zu veranstalten, nimmt die Situation jetzt so hin. Ein Spieler hat sich solidarisch gezeigt seinem Trainer gegenüber, hat gesagt, dann gehe ich auch, wenn der Trainer gehen muss. Sonst bleibt wohl der Rest der Mannschaft bestehen, wie diakonisch mir vorhin noch gesagt hat. Also konnten sie ihren Kader da zusammenhalten.
Von diesem Rest waren ja eben auch ein paar Leute, die es so ein bisschen in die Wege geleitet haben, sag ich mal. Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, weiter geht's erstmal, dass die Saison halt zu Ende gespielt werden muss. Darum kümmern sich an der Seitenlinie verantwortlich jetzt erstmal Kevin Sikora, der Co-Trainer von Michael Maurer war, zusammen mit Kapitän Marc Olszewski, der dann ja als spielender Trainer so ein bisschen fungieren soll. Und diakonisch hat auch schon angekündigt, man sucht jetzt dann für die neue Saison einen langfristigen Trainer, der da neu installiert werden soll, womit dann hoffentlich die Spieler ja zufriedener sind. Also es war schon wirklich kurios. Also das passiert auch nicht alle Tage, gerade weil du, wie du es gerade gesagt hast, also Spieler hätten sich das ja vielleicht auch früher überlegen können. Michael Maurer war jetzt fast anderthalb Jahre Trainer. Gut, aber wie er es erklärt hatte, kamen einige mit seinen Forderungen nicht klar, dass man auch in der Kreisliga B diszipliniert sein sollte. Ausgeschlafen und fit sonntags, sagen wir mal, zum Spiel erscheint.
Und unter der Woche vielleicht auch mal trainiert.
Unter der Woche trainiert oder auch halt gut trainiert und seine Leistung zeigt. Das hat er wohl bei einigen Spielern angemerkt, hat auch gesagt, wenn das sich nicht bessert, was es dann wohl auch nicht getan hat, möchte er sich von diesen Spielern trennen. Und ja, am Ende ist es dann andersrum gekommen, dass sich fast die Spieler ja quasi dann von ihm getrennt haben.
Jetzt, du hast es ganz am Anfang schon mal angesprochen, am Wochenende wird nicht gespielt, beziehungsweise ich glaube zwei Spiele sind irgendwie
am Ostern. Genau, sind C-Liga-Spiele am Ostermontag aus dem Kreis Recklinghausen. Im Kreis Herne wird gar kein Fußball gespielt.
Und wie ist das? Wir hatten ja überlegt, vielleicht mal so ein bisschen vorauszublicken, auf die Tage nach Ostern, auf die einzelnen Ligen. Ich weiß nicht, wir waren gerade in der Kreisliga B, vielleicht fangen wir da mal direkt an.
Ja, die Kreisliga B ist auf jeden Fall weiterhin spannend. Wir sprechen jetzt hier über die Kreisliga B1. In der Kreisliga B2 sind wir nur vertreten mit der dritten Mannschaft von Arminia Eckern Viktoria Habinghorst oder dem SC Viktoria Eckern. Bisschen schwierig, also die spielen die Saison noch unter ihrem alten Spielgemeinschaftsnamen zu Ende. Da die und für die geht es aber auch nichts mehr in der Kreisliga B1. Ja, Viktoria Eckern die erste auf Rang 3, davor Frohlinde 3 auf Rang 2 und ganz vorne aktuell Konstantin Herne. Also es ist ein enges Rennen ganz vorne. Eigentlich war das Ziel von Viktoria Eckern dann nochmal anzugreifen. Vor allem mit der Prämisse, dass man einfach jedes Spiel gewinnt. Das ist jetzt schon am Sonntag nicht mehr geglückt, weil man gegen den VfB Habinghorst 2 nur 1-1 gespielt hat. Wird also schwierig. Am Ende könnte es Konstantin Herne wahrscheinlich machen. Sehr alte, ja, abgeklärte Truppe mit vielen Routiniers. Hat er sich ja auch mit Christopher Rupieper verstärkt vom SV Wacker 2. Also da bleibt es aber trotzdem spannend. Also wir können ja auch immer noch rausrutschen.
Okay, dann gehen wir eine Liga weiter nach oben. Die Kreisliga A, über die haben wir auch schon mal gesprochen, über den FC Frohlinde, glaube ich. Genau. Denen damals die Stürmer so ein bisschen ausgingen. Sind immer noch Zweiter.
Ja, sind immer noch Zweiter. Ich glaube, Sven Berger, Trainer vom FC Frohlinde, hat schon vor 3 Wochen dem VfB Börnig gratuliert zur Meisterschaft, nachdem sein Team verloren hat. Habe ich aber auch mit VfB Börnig gesprochen, mit Daniel Diaz, der Vergangenheit beim FC Frohlinde hat, der möchte diese Glückwünsche auf keinen Fall annehmen. Da will er noch nichts von hören. Die, ja, Börnig hat halt Vorsprung, hat die besseren Karten, ist immer noch ungeschlagen. Und Daniel Diaz hat am Ende ja gewarnt vor Wanne 11-2, wo die erste Mannschaft in der Landesliga spielt. Man weiß nie, was runtergegeben wird, sagte Daniel. Und ja, auch vom VfB Habinghorst hat er gewarnt. Verlieren sie diese beiden Spiele und gewinnt Frohlinde das direkte Duell kurz vor Saisonende, sind sie punktgleich und dann wird es wahrscheinlich ein Entscheidungsspiel geben.
Ich wollte sagen, das ist noch so ein bisschen das Interessante, dass die beiden halt noch untereinander spielen.
Genau, ja, aber das ist, wird so insofern nur interessant dafür, dass Börnig halt 2 Spiele verlieren muss, ja, um das halt interessant zu machen. Und der interessante Aspekt dabei ist, in Kreisligen gibt es kein, also gibt es ein Torverhältnis, das ist aber irrelevant für den Aufstieg. Da wird dann ein Entscheidungsspiel stattfinden, wenn sie am Ende punktgleich die Saison beenden.
Und da geht's ja dann um den Einzug in die Bezirksliga, zu der wir jetzt kommen. Wer mischt da denn noch mit? Da sind ja die Mannschaften eher so im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld, aber es geht auch nicht mehr um so ganz viel, nehme ich mal an.
Ja, nee, also Schwerin hat sich ja ihre Pole Position aus der Hinrunde einfach verspielt, das muss man so sagen, haben das jetzt in letzter Zeit halt nicht mehr gut gemacht. Für den FC Castrop-Rauxel wiederum geht's noch um Rang 2. Da wird's jetzt kompliziert, da könntest du fast eine eigene Folge drum machen, wie die noch aufsteigen könnten. Also das hat mit ganz, ganz oben Regionalliga-Absteigern zu tun. Je nachdem, wie da die Konstellation ist, auch die zweite Mannschaft von unserem FC Schalke spielt da eine Rolle, wenn die absteigen sollten. Und weitere Konstellationen könnten einen Relegationsplatz bescheren in den Bezirksligen. Das heißt, die zweiten 2 Platzierten könnten nochmal eine Relegation spielen. Das ist derzeit nicht der Fall. Da steigen nun die Meister auf und da ist der FC Altenbochum meilenweit entfernt. Also die kriegst du nicht mehr eingeholt. Aber für den FC Castrop-Rauxel geht es da nochmal um Rang 2. Und auch heute Abend, man wird das Ergebnis dann beim Erscheinen der Folge schon wissen. Wir wissen es jetzt gerade noch nicht. Geht es auch noch um den Kreispokal. Da spielen sie im Halbfinale gegen Marokko Herne. Das heißt, für FC Castrop-Rauxel geht es noch um viel.
Und dann gibt es noch einen Verein, der noch höher spielt, das ist Wacker Oberkastrop.
Genau.
Die waren ja kurz nach dem Winter, konnte man ja so ein bisschen hoffen, dass es vielleicht doch noch, dass was für ganz oben vielleicht nochmal reicht. Der Zug ist aber mittlerweile auch leider wahrscheinlich abgefahren.
Ja, das muss man leider so sagen. Also es sah sehr, sehr gut aus. Bis zum direkten Duell, Erster gegen Zweiter gegen die TSG Sprockhövel. Da hat man dann leider 3-0 verloren. Dadurch ist der Abstand echt groß geworden. Danach auch Punkte in Obersprockhövel noch liegen lassen beim 2-2 gegen Michael Wurst und seine Mannschaft. Jetzt wird es sehr, sehr schwer, noch Erster zu werden. Anders als in der Bezirksliga ist hier völlig egal, was in den höheren Ligen passiert. Es wird keinen Relegationsplatz geben, da Arminia Bielefeld ab nächster Saison wieder eine zweite Mannschaft meldet, die in der Oberliga eingruppiert wird. Und somit die Oberliga Westfalen halt auffüllt. Da gibt's auch einen Text zu, wo Martin Janicki vom SV Wacker Oberkastrop das mal kommentiert aus seiner Sicht und gewohnt meinungsstark ist und das kritisiert. Ja, also ich meine, im Fußball ist alles möglich, aber es müsste schon einiges passieren, dass die TSG Sprockhövel da nochmal so einstürzt. Und selbst da wäre Wacker dann nicht der erste Verfolger, sondern Horsthausen und Vestia Disteln. haben da aktuell die noch besseren Karten. Aber man will die Saison natürlich so gut es geht zu Ende bringen. Und ja, wenn man am Ende unter den Top 4 steht, ist das für Vancouver Castle, glaube ich, eine überragende Saison. Und ja, wenn man auch auf die Verlängerung schaut, die der Kader hergibt und auch was der sportliche Leiter so anklingen lässt, was im Sommer so passieren könnte, könnte es in der nächsten Saison noch besser werden.
All die Texte oder all die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, die wir jetzt so ein bisschen angeschnitten haben, ich versuche das alles irgendwie in die Shownotes zu packen. Es war eine ganze Menge, auch den Text von Martin Janicki natürlich. Danke, Lars.
Gerne.
Das Osterwochenende mit seinen freien Tagen steht vor der Tür. Für viele Menschen aus Castrop-Rauxel bedeutet Ostern auch das gemeinsame Osterfeuer. Insgesamt 15 Feuer werden am Wochenende in der Europastadt brennen. Die meisten davon, 15 an der Zahl, am Samstag und 3 weitere am Sonntag. Organisiert werden sie von Sportvereinen, Nachbarschaften, Gemeinden oder auch Kleingartenvereinen. Meist gibt es auch Speisen und Getränke. Manchmal auch DJs, Fußball oder Eiersuchen. Wir haben eine Liste mit allen Veranstaltungen veröffentlicht, die ihr auch ohne Ehrenplus-Abo lesen könnt. Wenn alles läuft wie geplant, werden bei einigen der Osterfeuer auch unsere Ruhrnachrichten-Fotografen da sein und Feuer und Fest in Bildern festhalten. Diese Bilder werden dann allerdings hinter der Paywall sein und ihr braucht ein Ehrenplus-Abo, um sie durchklicken zu können. Das Coole? Für nur 1 Euro könnt ihr als Podcast-Hörer euch das 4 Wochen lang unverbindlich angucken. Einfach rn.de/Angebot/CAS, also CAS, in den Browser eingeben. Das wäre mega. Danke schon mal. Damit sind wir am Ende der Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Das hilft uns sehr. Wenn ihr ein Thema für uns habt oder Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und bis nächsten Donnerstag. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.